Ja, willkommen zur neuen Ausgabe des Telepolis Podcasts. Heute geht es um Plagiate und dabei um einen besonderen Plagiatsfall, der Anfang dieses Jahres, genauer gesagt im Februar, für Aufsehen gesorgt hat. Und da ging es um die Süddeutsche Zeitung. Damals wurden Plagiatsvorwürfe gegen die stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt erhoben. Und das alleine hätte wahrscheinlich keinen vom Hocker gerissen. Dramatisch wurde es aber, als die Journalistin einen Suizidversuch unternahm. Und damit stand nicht mehr nur die Arbeitsweise der Journalistin im Mittelpunkt der Debatte, sondern auch der Umgang mit Plagiaten und die Art der Vorwürfe. Mittlerweile scheint Alexandra Föderl-Schmidt von allen Vorwürfen freigesprochen. Uni Salzburg findet nichts, SZ-Vizechefin Föderl-Schmidt darf Doktortitel behalten, hieß es im April etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und vor wenigen Tagen dann diese Schlagzeile: Vizechefredakteurin Föderl-Schmidt, Plagiatsvorwürfe gegen SZ-Journalistin widerlegt. Darüber sprechen wir heute mit Stefan Weber und darüber freue ich mich sehr, denn Stefan Weber ist nicht nur ein langjähriger Autor unseres Magazins Telepolis, sondern auch der Mann, vor allem der Mann, der den Skandal im Februar ins Rollen gebracht hat und damit auch selber in die Schusslinie einer sehr, sehr kritischen Berichterstattung geraten ist. Guten Tag, Herr Weber.
Schönen guten Tag.
Herr Weber, kommen wir zunächst auf den, ich zitiere, Kommissionsbericht zur Aufarbeitung der gegen Alexandra Föderl-Schmidt erhobenen Vorwürfe, Zitat Ende, zu sprechen. Dieser Bericht wurde von zwei Wissenschaftlern in Auftrag der Süddeutschen Zeitung erstellt und dort heißt es relativ zu Beginn, das scheint mir der zentrale Absatz, ich zitiere, keine Hinweise fanden wir darauf, dass Föderl-Schmidt methodisch die journalistische Leistung von anderen in einer Weise kopiert hätte, ohne die ihre eigenen Texte keine Gültigkeit gehabt hätten. Sie ließ es an Transparenz fehlen, hat aber nicht versucht, Übernahmen von Passagen aus anderen Publikationen zu verschleiern. Daran haben Sie ja jetzt massive Kritik geübt. Was ist Ihre Kritik in zwei, drei Punkten?
Ja, also ich nenne das, was hier passiert ist, Forschungsbetrug. Ich möchte mich hier klar positionieren. Wenn ein Wissenschaftlerteam bewusst Kategorien so abändert und manipuliert, dass ein erwünschtes Ergebnis herauskommt, dann ist es Betrug. Und das ist hier der Fall. Und ich freue mich auch, dass Telepolis das erste Medium ist, aus welchen Gründen auch immer, dass sich traut, ja, mir diese Frage zu stellen und dass ich mich auch hier öffentlich hier so positionieren kann. Denn das wird im Moment totgeschwiegen. Damit kann ich auch leben, weil ich weiß, dass die Wahrheit auf meiner Seite ist. Warum sage ich das so orthodox? Warum klingt das so orthodox? Ich habe mich mit meinem Team, genauso wie die SZ-Kommission, mit 1091 Artikeln, also die SZ-Kommission schreibt 1100, mit 1091 Artikeln der Frau Föderl-Schmidt von 2017 bis 2023, Ende 2023, beschäftigt. Wir haben das mit derselben Plagiatsoftware, nämlich mit Turnitin, analysiert. Also müssten ja ähnliche Ergebnisse herauskommen, natürlich mit ein bisschen einer Abweichung. Ja. Aber wie ist es möglich, dass etwa die SZ-Kommission sagt, knapp 2 Dutzend Artikel waren aufklärungsbedürftig, sodass man mit Frau Föderl-Schmidt sprechen musste? Bei uns waren es vor 2 Wochen nicht knapp 2 Dutzend, sondern 52. Mittlerweile sind es 70. Jetzt kann man natürlich sagen, die SZ-Kommission hat halt tolerantere, liberalere Kategorien als das Team Weber. Also das Team Weber ist zu streng. Wenn ein Satz in der Wikipedia steht, dann wertet das Team Weber den ganzen journalistischen Bericht.
Aber Herr Weber, wenn ich hier einhaken darf, das scheint mir ja gar nicht so weit auseinander zu sein. Wir sagen, die Zahl, die Sie genannt haben, gibt eine eklatanten Unterschiede dazwischen. Sie kritisieren ja aber vor allem die Definition des Plagiats.
Ja, also sehen Sie, da sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion. Ist es ein Riesenunterschied oder ist es ein kleiner Unterschied, ob jemand 24, 50 oder 70 von 1091 Artikeln findet? Können wir diskutieren. Die Definition des Plagiats im Kommissionsbericht ist ja die ist auf Seite 6. Das muss man genau lesen. Da hat der Kommissionsbericht eine Tabelle erstellt. Und da behauptet die Kommission, nicht der Kommissionsbericht, da behauptet die Kommission, wenn in einem journalistischen Artikel aus Wikipedia natürlich wie immer ohne Kenntlichmachung und ohne Quellenangabe abgeschrieben wird, ist es kein Plagiat. Sie behauptet, wenn aus sogenannten quasi amtlichen Quellen, ein Begriff, den es übrigens in der gesamten Journalismusforschung nicht gibt, muss man nur googeln, ja, aus quasi amtlichen Quellen abgeschrieben wird, ohne Quellenangabe, ist es auch kein Plagiat. Und sie behauptet drittens, wenn Faktensätze übernommen werden, ist es auch kein Plagiat. Und bringt auch noch das Beispiel, die Erde ist rund. Die Erde ist rund, muss ich ja nicht mit einer Fußnote zu einem Physiker oder Geologen belegen. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Und jeder, der Plagiatsforschung betreibt, weiß, dass alle drei Punkte Quatsch sind. Natürlich ist Abschreiben ohne Quellenangabe von der Wikipedia ein Plagiat. Natürlich ist Abschreiben von vertrauenswürdigen Quellen aus dem Internet, sogenannten quasi amtlichen Quellen, ein Plagiat. Und jetzt kommt das Wichtigste. Man sagt immer, Allgemeinwissen muss man nicht zitieren. Stimmt. Natürlich muss der Journalist, wenn er schreibt, der gegenwärtige Bundespräsident von Deutschland ist NN, ja, muss er nicht schreiben, in Klammer, und eine Regierungswebseite angeben. Wissen Sie, was ich meine? Aber daraus folgt ja nicht, dass ich den Wortlaut abschreiben darf. Das ist immer der Punkt. Wenn ich den Wortlaut über die Bedeutung eines jüdischen Feiertags abschreibe, wenn ich den Wortlaut also abschreibe, ja, dann muss ich sehr wohl eine Quellenangabe machen. Das ist kein Gesetz im Journalismus wie in der Wissenschaft, aber es entspricht einfach dem journalistischen Anstand. Und da hat der Bericht getrickst und das ist das, was ich kritisiere. Er hat also Phänomene aus dem Plagiatsbegriff herausgenommen und das werfe ich der Kommission vor. Und deshalb kommen weniger Plagiate bei Föderl Schmidt raus als im Team, beim Team Weber.
Lassen Sie mich an der Stelle kurz einhaken. Sie haben es ja gerade schon angeschnitten. Konkrete Frage, welche spezifischen Kriterien sollten Ihrer Ansicht denn verwendet werden, um zu bestimmen, ob ein journalistischer Text ein Plagiat ist?
Es gibt mittlerweile zwei Definitionen aus der Wissenschaft, sage ich Ihnen ehrlich, die man genauso auf den Journalismus anlegen kann. Die eine ist die ältere Definition, das ist die allgemein bekannte vom mittlerweile verstorbenen Strafrechtswissenschaftler Albeneser, der hat geschrieben, ein Plagiat ist die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft. So, wunderbare Definition, kann man genauso im Journalismus anwenden. Und jetzt gibt es eine Musterdefinition der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz, natürlich wieder für die Wissenschaft, ja. Aber ich sage eben, man kann das genauso anwenden. Und da heißt es einfach, jede ungekennzeichnete Übernahme ohne Quellenangabe. Das ist nämlich ein Unterschied. Die Kennzeichnung sind die Anführungszeichen. Die Quellenangabe ist der Quellenverweis. Wenn beides fehlt, ja, dann ist es ein Plagiat, ganz easy. Und jetzt kann man nämlich hergehen und dem Journalismus sehr wohl sagen, okay, wenn ihr einen Absatz von der dpa wortgleich mit Copy-Paste hineinstellt, dann steht entweder am Ende des Artikels dpa, Telepolis, wenn es redigiert ist, ja, also wenn eben auch Textstücke eben vom Telepolis-Autor drinnen sind, ja. Oder wenn man das nicht machen will, weil man sagt, wir verwenden keine Agenturenkürzel, ja, das sieht unser CMS nicht vor oder wie auch immer, dann wäre es eben geboten, und das ist jetzt neu zu schreiben, dpa zufolge oder laut dpa. Ja? Und das finde ich eigentlich nur fair, dass der Leser erfährt, das ist eine Information, die von einer Nachrichtenagentur stammt. Und das hat ja die SZ offenbar etwas lax gehandhabt, möchte ich sagen, und hat die Frau Föderl-Schmidt systematisch nicht gemacht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Die Frau Föderl-Schmidt hat sozusagen ein Privileg für sich in Anspruch genommen, der Gestalt, dass sie sagt, ich muss es dem Leser nicht sagen, welche Absätze von mir aus einer Agentur stammen. Ja, das ist sozusagen eigentlich auch mitentscheidend. Wobei es ja nicht nur Agenturquellen waren, muss man sagen, es waren ja auch Quellen wie die Welt die Taz immer wieder, es waren Quellen wie der Spiegel. Also sie hatte auch Textversatzstücke, natürlich immer nur Sätze genommen, ja, nie ganze Absätze eins zu eins, das muss ich wieder zur Entlastung auch klar sagen, aber das waren ja Quellen, die nicht zurückführbar waren auf Agenturtexte, ja. Das hat die Kommission auch gesehen. Hätte die Kommission gesehen, alles, was die Frau Föderl-Schmidt übernommen hat, basiert auf Agenturmeldungen, ja, dann hätte sie mit ihr nicht darüber diskutieren müssen, ja.
Nun gab es über solche Kommissionen immer mal wieder in unterschiedlichen Kontexten Diskussionen, gerade was die Vergangenheitsaufarbeitung betrifft. In dem Fall geht es jetzt um Plagiate. Wer sollte denn Ihrer Meinung nach berechtigt sein, Plagiate im Journalismus zu untersuchen und zu bewerten? Sollte es hier interne oder externe Kommissionen geben?
Naja, da ist einmal als erstes dieser, ich hoffe, ich sage es jetzt als Österreicher richtig, dieser deutsche Presserat natürlich gefordert, ja. Also wir haben in Österreich ja auch einen Presserat, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland heißt er genauso. Ich habe mir da diesen Kodex durchgelesen, ja. Der ist ähnlich schwammig wie der Kodex in Österreich. Also das heißt, wir brauchen natürlich einmal Regeln im Umgang, sage ich jetzt einmal so, ja, mit Versatzstücken, mit Decksversatzstücken, die digital verfügbar sind, um es jetzt einmal die ganz große Klammer zu machen, ja. Da hat man einfach was übersehen, ja. Aber es ist in Österreich auch nicht geregelt. Also ich sage jetzt einmal, da fangt es einmal an. Wenn man sich hier nicht zu Regeln durchringen kann, wissen Sie es genau, dann kann natürlich auch keine Kommission das objektiv überprüfen. Dann wird es immer wieder zu Tricksereien und zu Zurechtbiegungen kommen, wie im Fall Vögel-Schmidt geschehen. Das heißt, man muss da wirklich ganz oben anfangen und sagen, in diesen Kodex des Deutschen Presserats müssen einfach hier ganz klare Regeln rein zum Thema Umgang mit Agenturmaterial. Aber auch, das muss man jetzt wirklich auch so formulieren, zum Thema Zitat und Plagiat. Das ist ja zum Beispiel zum Thema Suizidberichterstattung, zum Thema, wie gehe ich mit direkten Zitaten um, also mit Interviewzitaten. Ja, gibt es ja sehr genaue, elaborierte Regeln, aber es gibt eben keine Regeln zur Frage, was ist eigentlich, wenn ein Journalist der SZ bei der Welt einen Absatz liest, ja, darf er den jetzt sozusagen übernehmen, muss er den umschreiben, ja, was macht er mit Material, das er anderswo rezipiert hat? Und dazu braucht es einfach klare Regeln. Und wenn man diese Regeln hat, dann erst kann das eine Qualitätssicherungsbehörde, ich nenne es jetzt einmal der Qualitätssicherungsverein, wer auch immer, überprüfen. Das wäre dann eigentlich eh wahrscheinlich auch beim Presserat anzusiedeln, würde ich sagen, ne? Oder bei irgendeiner Landesmedienanstalt, ja. Da dilettiere ich jetzt selber dahin, weil die sind ja, glaube ich, nur für die elektronischen Medien zuständig. Also das heißt, es geht ja letztlich auch dann um die Zuständigkeit für den Printjournalismus. Und da gibt es Institutionen eben in Österreich, den Presserat. Es gibt in Österreich einen Presseclub. Es gibt eine Initiative Qualität im Journalismus in Österreich. Und ich gehe davon aus, dass es ähnliche Institutionen, Vereine, es gab früher sogar, typisch österreichischer Begriff, ein Kuratorium für Journalistenausbildung. Da wäre es zum Beispiel perfekt angesiedelt gewesen, die Qualitätssicherung, ja. Und da müsste man halt in Deutschland was machen.
Ja, sicherlich ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass diese Fragen auch gerade mit der zunehmenden Bedeutung von Internet, von
Genau.
Mehrung von Informationsquellen auch in der Journalismusausbildung eine Rolle spielt. Das betrifft
Und
sicherlich
ja, Herr Däumer,
Österreicher
was
wie
mir
auch
jetzt
Deutsche.
gerade spontan einfällt, wir müssen es ja noch weiter treiben, ja. Wir dürfen ein Phänomen, und das ist jetzt gerade für Telepolis natürlich auch interessant, ja, weil Sie wollen ja auch diese digitale Transformation im Blick haben. Wir haben es ja zunehmend mit paraphrasierten, mit von ChatGPT, Quillbot und anderen Tools paraphrasierten Texten zu tun, ja. Sie kennen ja alle den Trick. Ich verrate jetzt nichts Neues, weil ich habe gerade gesagt, was ist denn, wenn ein Neuling, ein Neueinsteiger in der SZ sagt, hey, da war ein Artikel in der Welt oder auf BuzzFeed oder wo auch immer, der war so cool, ja. Gut, dann nehme ich einen englischen BuzzFeed-Text, übersetzen mit DeepL ins Deutsche und sagt ChatGPT, bitte paraphrasiere den Text stark, ja, aber lass die direkten Zitate unverändert. Quillbot kann das übrigens bereits, aber was unter Anführungszeichen ist, wird nicht mehr paraphrasiert. Das heißt, wir haben ja schon die technischen Möglichkeiten, dass wir die Artikel, die bereits von anderen Medien verfasst wurden, so stark paraphrasieren, ja, dass man wahrscheinlich gar nicht mehr merken mit der Plagiatsoftware, dass es einen Ursprungstext gibt, ja. Und das führte auch dazu, dass diese Diskussion, wo Sie mir eingangs ein bisschen gebremst haben, naja, sind es jetzt 24 oder 50 oder 70, ja, geht ja die Welt nicht unter, da gebe ich Ihnen ja recht, ja, dass wir ja gar nie wissen, wie viel wurde denn noch plagiert und wie viel wurde womöglich mit digitalen Tools paraphrasiert. Wie oft wurde eine Fremdsprachenübersetzung eingesetzt? Das will ich jetzt alles nicht der Frau Vöderl-Schmidt unterstellen. Aber ich sage nur, das sind ja auch alles Möglichkeiten, Texte zu verändern, Texte nicht selber zu schreiben.
Herr Weber,
Und
ich
sehe
würde zum
zunehmend
Ende des
solche
Gesprächs,
Seminararbeiten. Ja.
Herr Weber, ich würde zum Ende des Gesprächs gerne noch auf eine andere Ebene ein bisschen zu sprechen kommen, denn nach dem Bericht über und nach Ihrer Untersuchung der Arbeit von Frau Vöderl-Schmidt sind Sie auch selber ins Visier in der Berichterstattung geraten. Und ich erinnere mich da an einen sehr, sehr kritischen Text im Nachrichtenmagazin Spiegel. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, diesen Switch in der Berichterstattung?
Erstaunlich locker. Also das heißt, ich bin jetzt nicht weinen gegangen auf die Toilette. Der Bericht war furchtbar negativ. Der Bericht hat mich als Bösewicht, ja, als einen Menschen geframed, der gegen Geld versucht, Leute zu vernichten. Und das ist wichtig, egal ob er dabei Recht hat oder Unrecht. Also das heißt, mir wurde quasi unterstellt, dass ich Argumente erfinde, um Leute zu vernichten. Also das war der schlimmste Artikel. Es kamen ja dann so Framings wie der Inquisitor, der Gekränkte, der Verfemte, der Kopfgeldjäger. Das musste ich dann alles in österreichischen Medien lesen, im Anschluss an diesen Artikel im Spiegel. Dieser Artikel im Spiegel hat auch zu einem großen kritischen Absatz in Wikipedia geführt. Da gab es dann Leute, die mir sogar den Plagiatsgutachter und Sachverständigenstatus aberkennen wollten im Wording. Also ganz witzig, was hier passiert ist. Ja. Der Herr Kühn, also jetzt ist eine längere Geschichte, ich glaube, so viel Zeit haben Sie jetzt im Podcast nicht. Ja. Der hat mich halt mit Fragen so lange geärgert, die bis ins Private, bis zu meinen Kindern gegangen sind. Und erst in dem Moment, als er nach den Schulferien meiner Kinder fragte, habe ich ihm dann gesagt, dieses Zitat ist dann glaube ich, er selber verwendet hat, insofern, jetzt ist sie schmutziger Schmierfink, verpissen Sie sich aus meinem Leben, ja. Und dazu stehe ich total, ja, weil der Herr Kühn war daran interessiert, von vornherein mich als Bösewicht zu framen, ja. Und wozu soll ich mich an Tag mit Herrn Kühn treffen, wenn eh schon feststeht, er geht mit dem Framing nach Hause, dass ich ein Bösewicht bin, ja. Dann spare ich mir das Treffen lieber ganz. Und dementsprechend hat er dann den Artikel auch noch aufgebaut, so nach dem Motto, der Herr Weber wird jetzt nervös, jetzt spricht er nicht mehr mit Journalisten. In Wahrheit spreche ich, seit ich diesen Job mache, seit 17 Jahren, wirklich mit allen Journalisten. Und die, wie Sie jetzt merken, die Journalisten müssen wir eher meistens einbremsen, ja, weil sie sagen, der Weber, wenn man den Anruf, der hört nicht mehr zum Reden auf. Ja.
Beim Herr Weber, jetzt die abschließende Frage auch. Man kann ja mit Schick und Recht sagen, dass Sie ein streitbarer Mensch sind. Sie haben das Zitat gerade genannt. Sie wehren sich auch sehr deutlich gegen die Vorwürfe an Ihrer Arbeitsweise, gerade wenn Sie so vorgebracht wurden, wie Sie sie gerade geschildert haben. Aber dennoch abschließend immer die Frage, und ich glaube, es ist im Gespräch auch gerade so ein bisschen durchgedrungen, die Differenziertheit in Ihrer Meinung, wenn Sie jetzt auf dieses Geschehen im Februar zurückschauen. Gab es da denn etwas, gerade angesichts dieser dramatischen Wendung, wo Sie jetzt im Nachhinein gesagt hätten, da wäre ich lieber anders vorgegangen, da hätte ich vielleicht vorsichtiger vorgehen sollen.
Herr Neuber, wir hätten eigentlich gar nicht jetzt über das Thema reden dürfen. Das ist für mich die Antwort. Wissen Sie, was ich meine? Dass das Thema jetzt wieder in den Medien ist, haben wir ja nur der unseligen, korrupten Universität Salzburg zu verdanken, die Frau Föhler-Schmidt trotz 157 Plagiatsstellen, übrigens wieder mit einem hingebogenen Wording, ja, nämlich kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten, freigesprochen hat. Gell? Also das möchte ich jetzt wirklich sagen. Erst durch diesen Freispruch bin ich ja wieder in Beweisdruck gekommen, zu sagen, ne Moment einmal, die hatte in ihrer Dissertation plagiert. Ja. Natürlich hätte ich auch die Schnauze halten können und sagen können, okay, ich weiß nicht, wie gut es der Frau Föderl-Schmidt geht. Ja. Ich sage jetzt nichts. Aber dann wäre natürlich wieder ein Shitstorm losgebrochen. Ja. Und dann gedacht, okay, ich muss jetzt die Beweise liefern. Ja. Und genauso war die Diskussion jetzt wieder mit den journalistischen Artikeln. Eigentlich hätten wir alle, und ich sage noch einmal, die Universität Salzburg hat als erstes begonnen zu sagen, das ist kein Plagiat, die Dissertation. Ja. Wir hätten alle jetzt ruhig sein sollen, bis eigentlich die Frau Föderl-Schmidt so fit ist, ja, dass sie sich selber wieder äußern kann. Ein anderer Satz, ich hatte selbst schon eine Lebenskrise, wurde auch einmal entlassen, war auch dann 3 Wochen in Behandlung, weil eine plötzliche Entlassung noch dazu aus einem Team, in dem man sich sehr gut verstanden hat, ja, natürlich eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen kann. Ich weiß, ich kann mir denken, also jetzt abgesehen vom Suizidversuch, den habe ich nicht gemacht, ja, aber ich kann mir denken, wie es einem da geht, wenn einem das Leben perspektivlos erscheint. Das wird Sie jetzt erstaunen, solche Sätze, ja. Aber ich kann mich da verdammt gut hineinfühlen und ich habe dem Krankenhaus Braunau angeboten, wenn es der Frau Föderl-Schmidt dienlich ist, man will das ja auch öfter, ja, in so einer Situation, also wenn es ihre Gesundung dient, komme ich nach Braunau und spreche mit ihr. Ja. Wie ich das geschrieben habe im Blog, kam sofort wieder der Shitstorm, ich will Gesundheitsdaten, was für ein Unsinn. Ja. Also das heißt, es ist natürlich so ein sensibler Bereich. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es auch schon erlebt, ich wollte ihr dann helfen. Sie haben mich jetzt gefragt, hätte man im Februar in den Tagen zuvor etwas anders machen müssen, wie lautstark, wie kläffend war die Kampagne von News, ja, und da gebe ich Ihnen die ehrliche Antwort, muss ich aber jetzt ganz vorsichtig formulieren, es ist sicherlich nicht so, dass jemand, der das Standing hat, einer SZ-Vizechefredakteurin, ja, sozusagen sowas tut, wegen News. Wissen, was ich meine, ja? Was ich sicherlich gemacht habe und wo man jetzt moralisch drüber diskutieren kann, ist, dass ich dieses Mail an die Chefredaktion geschickt habe am Mittwoch, ja, dass sie eben plagiert hat, anhand von Beispielen, ja. Und dieses Mail hat dann die Chefredaktion, ich glaube, kommentarlos an die Frau Föderl-Schmidt weitergeleitet. Ich habe es ihr nicht geschickt. Und ich gehe davon aus, dass die nachfolgenden Gespräche mit der SZ dann zu dieser Tat, die sich hoffentlich nicht mehr wiederholen wird, geführt hat. Ja. Aber wie gesagt, bei aller Vorsicht, ich will mich da nicht aus der Verantwortung nehmen. Was hätte ich anders machen sollen? Herr Neuber, nachher ist man immer klüger, sowas ist noch nie passiert, wird hoffentlich nie wieder passieren, weder im Leben der Frau Föderl-Schmidt noch im Leben eines anderen Beschuldigten. Schauen Sie, ein Satz noch, wenn ich darf, wir haben jetzt in Österreich diese Geschichte mit der Lena Schilling, ist ja auch in Deutschland mittlerweile ein Thema, die wird sozusagen massiv, ich sage Ihnen, das sind die privatesten Chats dieser Frau als Screenshot jetzt jeden Tag in den Massenmedien, ja. Und da muss man ja auch sagen, was ist, wenn sich Lena Schilling etwas antut? Wissen, was ich meine, ja? Also wir treiben schon Säue durchs Dorf und Sie sehen, ich reflektiere das auch, ja? Wo man sich erwartet, okay, wenn jemand im öffentlichen Leben steht, muss er das aushalten. Sage ich Ihnen noch eines. Keiner hat gefragt, wie geht's denn eigentlich mir mit diesem Shitstorm seit Wochen, ja? Mir haben auch Leute mit dem Leben gedroht. Mir haben Leute mit Bluttaten gedroht auf X. Ich bin mir beim Anwalt gar nicht mehr nachgekommen, das alles zu klagen. Wir haben dann mal gesagt, das ist sinnlos von Twitter, 20 anonyme Accounts, die Verfasser zu erfragen. Da kommen wir gar nicht mehr zusammen. Ja, das heißt, ich habe gesagt, okay, du musst jetzt mit diesem Risiko leben, dass du massiv bedroht wirst. Wissen Sie, was ich meine? Ich bin ja auch massiv bedroht worden nach dieser Sache. Ja, und das ist so. Und natürlich überdenke ich, das habe ich aber auch in den Interviews gesagt, ich habe dann dieses häppchenweise Publizieren, dann, dass ich publiziere, ohne dass ich vorher den Verfasser frage, das schmeckt mir zwar gar nicht, weil ich weiß, dass Plagiatoren in der Regel schweigen oder eine Abmahnung schicken, ja. Kein Plagiator sagt, ja, Herr Weber, gratuliere, Sie haben mich erwischt, ja. Gehen wir auf ein Bier, Sie haben mich erwischt, so eine Reaktion gibt's nicht. Und ich natürlich modifiziere ich dann auch immer mein Arbeiten, aber dass jemand eben quasi sich selbst etwas antun will, war für mich völlig unabsehbar und sicherlich auch für die gesamte SZ-Chefredaktion. Also ich glaube, wir waren da alle unter Schock und natürlich die, die Sie persönlich kennen, noch viel mehr. Ich kannte Sie nicht persönlich. Also ja, ich hatte hier Empathie, ich habe geweint vor Freude, wie die Nachricht war von vielen Journalisten gleichzeitig, sie ist noch am Leben. Da ist mir im wahrsten Sinn des Wortes ein Stein vom Herzen gefallen, weil stellen Sie sich vor, ich müsste quasi mit dieser, ja doch, jetzt nicht juristisch gesprochen, aber moralisch gesprochen, ja, mit dieser Mitschuld leben, ja, beteiligt gewesen zu sein an einer Aufdeckung, die dazu führt, dass sich jemand umbringt. Sehr grauenhaft, ja. Und insofern bin ich unfassbar froh, dass das gut ausgegangen ist. Und ich bin aber nichtsdestotrotz, und das ist die zweite Ebene, an einer Wahrheitsfindung in Bezug auf die Plagiate interessiert. Und ich bin nicht der Mensch, wie Sie jetzt auch hören, der einen Plagiatsvorwurf relativiert oder zurücknimmt, um jemanden zu schonen, ja, das tue ich nicht, weil das ist ja auch meine Glaubwürdigkeit als Gutachter, dass mich die Plagiate interessieren und nichts anderes.
Das sagt Stefan Weber heute im Interview bei Telepolis, im Telepolis-Podcast. Herr Weber, vielen Dank für Ihre Zeit heute, vielen Dank für Ihre Erklärung auch gerade zu dem Geschehen im Februar. Unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Leserinnen und Leser können diesen Podcast bei uns online nachlesen und auf Spotify und Audible nachhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.